Achtung, Triggerwarnung. Diese Podcast-Folge enthält zwei Zitate aus dem 16. Jahrhundert. In diesen werden rassistische Begriffe verwendet, die heutzutage nicht mehr zu nennen sind. Denkmäler und Statuen in Lateinamerika. Wem gehört die Geschichte? Herzlich willkommen zu unserer Podcast-Reihe aus dem Fugger und Welser Erlebnismuseum. Mein Name ist Katharina Dehner. Nachdem wir uns in der ersten Folge mit La Lindosa und zeitgenössischen Quellen beschäftigt haben, möchten wir uns heute intensiver mit der Frage beschäftigen, wie sehr auch lateinamerikanische Geschichtsschreibung noch immer von den ehemaligen europäischen Kolonialherren geprägt ist. Dazu möchten wir uns heute mit Frau Beatrice Junquera Lage Carbone unterhalten. Sie ist wissenschaftliche Mitarbeiterin am Lehrstuhl für romanische Literaturwissenschaft der Universität Augsburg. Schön, dass Sie da sind.
Vielen Dank für die Einladung.
Frau Carbone, das Thema Denkmäler ist ja ein ganz, ganz aktuelles. 2020 wurden weltweit Denkmäler gestürzt und es gab vielerorts Forderungen, Denkmäler zu kommentieren, zu kontextualisieren oder eben aus dem öffentlichen Raum verschwinden zu lassen. Es ging unter anderem los 2020 in Bristol, als der Sklavenhändler Edward Colston von einer aufgebrachten Menge gestürzt wurde. Aber diese Diskussion gibt es auch in Deutschland und auch in Augsburg. Denkmäler, insbesondere die ehemaliger Kolonialherren, sind mittlerweile sehr in Kritik geraten.
European protests that began in solidarity with the United States are turning attention to racial injustice in their own countries.
Ripped to the ground in just seconds. This was an historic moment.
Unter dem Jubel der Menge ziehen Demonstranten die Statue vom Sockel. Im englischen Bristol haben Teilnehmer einer Antirassismus-Demo die Bronzestatue eines britischen Sklavenhändlers vom Sockel geholt. Der im 17. Jahrhundert in eine wohlhabende Händlerfamilie geborene Colston arbeitete für die Königlich Afrikanische Gesellschaft. Diese versklavte jährlich rund 5000 Menschen. Später spendete Colston an Schulen und Krankenhäuser und erwarb sich dadurch den Ruf eines Philanthropen.
Die Frage eines anderen politischen und gesellschaftlichen Umgangs mit der Vergangenheit stellt sich derzeit aber nicht nur in Großbritannien und den USA. Farbattacken auf Statuen von König Leopold II. Zwingen Belgien, Diskussionen über ausbeuterische Eroberungen in Afrika zu führen.
Die hitzig geführte Debatte um offenem und latentem Rassismus aus den USA nach Deutschland geschwappt. Für die einen eine mehr als überfällige Diskussion um die Aufarbeitung unseres kolonialen Erbe. Für die anderen eine überhitzte, allenfalls vordergründige Auseinandersetzung.
Erst nach Hamburg-Altona zu Reichskanzler Otto von Bismarck. Erst vor wenigen Tagen hat die Statue einen Farbbeutel abbekommen, der Staatsschutz ermittelt. Auch in Hamburg haben die Black Lives Matter-Demonstrationen die Debatte über den Umgang mit den Verbrechen der Kolonialzeit neu entfacht.
Auch in der Innenstadt Augsburgs findet sich ein Denkmal, das einst einem Beförderer der Wissenschaft gewidmet wurde, nun aber in Kritik geraten ist. Das im 19. Jahrhundert errichtete Denkmal Hans Jakob Fuggers befindet sich auf einem zentralen Platz der Innenstadt Augsburgs. Anlässlich des 550. Geburtstages von Jakob Fugger dem Reichen wurde dieser ehemalige Teil der Philippiner-Weser-Straße zum Fuggerplatz umbenannt, um die enorme Bedeutung der Patrizierfamilie für die Stadt Augsburg zu würdigen. Umgeben von prächtigen Patrizierbauten, deren Erdgeschoss Läden und Cafés den Platz säumen, erhebt sich die große Bronzestatue eines stattlichen Mannes mit Vollbart, der, in aufwendiger Renaissance-Kleidung mit Pelzmantel und Degen auf einer Säule lehnend, auf die unter ihm vorbeilaufenden Menschen blickt. Auf dem Sockel steht in großen Lettern geschrieben: Hans Jakob Fugger, Beförderer der Wissenschaft.
Immer wieder wird die Statue von Hans Jakob Fugger auf dem Fuggerplatz in der Fußgängerzone kritisiert. Es wird kritisiert, dass er dort ein großes Denkmal hat, an dem aber nicht beschrieben wird, auf welche Art und Weise die Fuggerfirma zu ihrem Reichtum gelangte. Durch die großen Kupfermengen, die der Großonkel Jakob Fugger zu Beginn des 16. Jahrhunderts an Portugal lieferte, verdiente das Fuggersche Unternehmen einst indirekt auch am Sklavenhandel. Der Cousin und Zeitgenosse Hans Jakob Fuggers, Hans Fugger, vermittelte versklavte Menschen an den Hof des bayerischen Herzogs.
Aus den protokollierten Briefen Hans Fuggers. Augsburg, den 6. Mai 1572. An Jakob Meyer in Antwerpen. Herzog Wilhelm hat als ein junger Fürst zu allerlei seltsamen Sachen Lust, sodass er Hans Fugger befohlen habe, ihm in den Niederlanden ein kleines Mohrenpaar, It est Negrillos, zu besorgen. Ein Mädlein und ein Knäblein. So wüsste er gerne, ob man derlei zu Antwerpen überhaupt bekomme. Wenn er sich mit solchen Dingen auch nur ungern befasse, könne er sie dem Herzog doch nicht abschlagen.
Die Fugger waren nicht direkt am atlantischen Sklavenhandel beteiligt. Dennoch führten sie den einmaligen Auftrag aus.
Augsburg, den 21. Juli 1573. An Christoph Hörmann, Madrid. Nathanael Jung sei gut angekommen und einen Tag später die beiden frischen, schönen und gesunden Mohren. Die Kosten für die Schwarzen, von Portugal bis hierher, lasse Hans Fugger berechnen und schicke dann eine Rechnung.
Auch das ist etwas, was bisher wenig bekannt ist. Oder die Tafel an der Rückseite des Maximilianmuseums in der Annastraße, auf der geschrieben steht, dass in diesem Haus 7 Jahre lang Bartholomäus V. Welser gewohnt hatte und, ich zitiere, der die ersten deutschen Kolonialunternehmungen nach Südamerika führte. Diese Gedenktafel für Bartholomäus V. Welser stammt aus der Nachkriegszeit und so klingt sie auch. Man spürt hier noch einen gewissen Stolz auf diese Kolonialunternehmungen und es wird mittlerweile immer öfter kritisiert, dass diese Tafel nicht zumindest mit einem Kommentar eingeordnet wird. Trotzdem ist es ein Thema, was auch für viele schwierig ist. Viele sehen sich damit in ihrer eigenen Augsburger Identität auch bedroht, haben Angst, dass Geschichte umgeschrieben werden soll. Es ist auch immer eine emotionale Geschichte, wenn Straßennamen beispielsweise umbenannt werden. Wie im Jahr 2021 in Krixhaber, als die Langemarkstraße umbenannt wurde in die Familie-Einstein-Straße. Also das sind so Beispiele dafür, dass es auch in Augsburg diese Diskussionen gibt. Aber natürlich nicht nur in Augsburg oder Deutschland, sondern auch in den USA, auch in Lateinamerika. Dort stehen vor allem Statuen von Christoph Kolumbus in der Kritik oder auch von anderen, hier nicht so bekannten Kolonialherren wie Sebastian de Belalcázar. Und da haben wir ein Audio mitgebracht.
Hierzu Ausschnitte aus der Berichterstattung eines lokalen Fernsehsenders.
Indígenas en el Cauca derribaron la estatua del fundador de Popayán, la capital del departamento, Sebastián de Belalcázar.
Angehörige der indigenen Bevölkerung stürzten das Denkmal von Capitán Sebastián Belalcázar, dem Gründer von Popayán, der Bezirkshauptstadt.
Cerca de 600 indígenas de los pueblos Misak, Pijao y Nasa, que marcharon rechazando el asesinato de comuneros y líderes de los pueblos ancestrales, derribaron hoy la estatua del fundador de Popayán.
Der Bürgermeister von Popayán dazu. Unglücklicherweise ist eine Gruppe zum Denkmal marschiert und hat in einem zu verurteilenden Gewaltakt die Statue von Belalcázar gestürzt. Die Statue wurde 1937 von der damaligen Regierung aufgestellt. An dieser Stelle hatte man einen, laut Historikern, indigenen religiösen Ort eingeebnet und die Statue statt eines Bildes von Ukasike aufgestellt.
En su retirada, las comunidades ancestrales reivindicaron la acción, reclamando que en ese sitio debería estar la estatua del cacique Pubén, símbolo de la resistencia indígena en tiempos de la conquista.
Angehörige indigener Gemeinschaften begrüßen den Denkmalsturz und erinnern daran, dass hier einst ein symbolträchtiger Ort des indigenen Widerstands in Zeiten der Conquista war. Frau Carbone, für die unter uns, die kein Spanisch können, was ist da gerade passiert? Das scheint ja eine hitzige Diskussion auch zu sein, ob es richtig war, dass die Statue gestürzt wird. Der Bürgermeister von Popayán, von dieser Stadt, ist auf jeden Fall sehr, sehr empört darüber.
Ja, man sieht eine Gruppe von indigenen Aktivisten, die die Statue von Belalcázar runterziehen. Und laut der Sendung und der Interview mit dem Bürgermeister, das ist beschrieben als ein Akt von Gewalt, als hätten die Aktivisten einfach eine Vandalisierung durchgeführt. Dass sie so eine Art von Beschreiben von dieser Intervention finde ich sehr unfair und finde ich auch nicht demokratisch. Wir, der öffentliche Raum ist auch etwas, das wir der Recht dafür haben. Und es sollte nicht nur die Sicht und die Symbole und die Repräsentation von den Weisen oder elitären Gruppen sein. Das ist ein Ort, der mitkonstruiert wird, mit der ganzen Diversität, die in aller Gesellschaft gibt. Wenn man diese Intervention nur als ein Akt von Gewalt nennt, das ist eine Art, um die Intervention zu diskreditieren. Man nimmt die politische Intention und auch die Legitimität dieser Art von Intervention auch weg, wenn man so diese Intervention so eine Art beschreibt. Und natürlich, das ist eine Konfront mit einem Symbol, die gehört zu unserer Gesellschaft heutzutage. Das ist eine Art von Dialog, die schon weiter, weiter passieren sollte. Aber ich würde sagen, dass natürlich es gibt immer Leute, die sagen, okay, wir sollen die Geschichte nicht anders machen, wir können Fakten nicht ignorieren. Aber diese Art von Intervention geht nicht daran, dass wir die Geschichte anders schreiben wollten oder dass die Aktivisten es nicht anerkennen wollten. Erstmal müssen wir denken, dass okay, was wir aus Geschichte für Geschichte halten, es immer eine Konstruktion ist. Die konstruiert war durch verschiedene Gruppen. Und es gibt mehrere Arten, eine Geschichte zu erzählen. Und es gibt mehrere Arten, einen Fakt zu erklären.
Sie haben angesprochen, dass Geschichte immer natürlich verschiedene Blickwinkel hat, dass Geschichte konstruiert wird aus verschiedenen Blickwinkeln, dass Fakten unterschiedlich interpretiert werden können. Und wir merken ja schon jetzt an all dem, was Sie erzählen, dass in Lateinamerika die Geschichtsschreibung absurderweise auch sehr europäisch geprägt ist. Also nicht nur in Europa haben wir die Problematik einer sehr eurozentristischen Geschichtsschreibung, also einer Geschichtsschreibung, die eigentlich fast nur aus dem eigenen Blickwinkel, aus der europäischen Sicht sehr erfolgsorientiert, sehr fortschrittsorientiert die Geschichte der letzten Jahrhunderte erzählt bisher, sondern diesen Eurozentrismus bemerkt man eben auch in den lateinamerikanischen Geschichtserzählungen.
Ja, ich würde es nicht aus absurder Weise nennen, weil das ist etwas, das auch man verstehen kann. Diese Denkmale beziehen sich auch auf die Gründung der neuen Nationen in Lateinamerika in der 19. Jahrhundert. Damals dachten die Gesellschaft, die Elite-Parte der Gesellschaft, dass um modern zu sein und die neuen Nationen den richtigen Weg zur Entwicklung durchzuführen, man sollte sich nach europäischen Begriff ziehen. Man sollte Begriff für Gesellschaft, für Nationen, für Regierung, für Bevölkerung durch die europäische Modell holen und das gleiche auch in Lateinamerika durchzuführen und so dass die neue Nationen auch entwickelt und mit Zeichen zivilisiert sein konnten. Damals wurden ganz viele Politiken gemacht, um die Gesellschaft und die neue Nation weißer zu machen. Eine von diesen Politiken ist die Einladung von weißen Europäern als Arbeiter für lateinamerikanische Länder. Es gibt auch ganz viele Interventionen in der Gesellschaft und eine Ausbildung zu bieten, in denen europäische Werten durchgeführt sind. Und es gibt überall Interventionen der Stadt auch. Und es sodass sie wie europäische Stadt, nur moderne europäische Stadt sein sollten, in der die Bevölkerung sich mit einer Identifikation mit dem Staat sich auch als moderne und zivilisierte Gesellschaft fühlen können. In diesem Denkmal, in dieser Landschaft, können wir nur auch europäische Symbole und europäisch orientierte Symbole sehen. Dieses Symbol steht für, wie gesagt, für Modernität und für den Identität, die diese Gesellschaft haben wollten. Heutzutage, wenn wir uns mit diesem Symbol konfrontieren, haben wir eine ganz andere Meinung. Natürlich, es gibt Leute, die sagen, okay, wir sollen diese Geschichte immer noch behalten und alle Akte von Intervention in diese Denkmale sind Akte von Intervention in diese Geschichte. Aber natürlich, eine Geschichte ist, wie gesagt, Geschichteerzählung ist auch ein Akt von Wählen. Welche Fakten, welche Akteuren, welche Ordnung in diese Fakte erzählt sind. Es ist nicht eine lineare Beschreibung von was passiert ist. Es ist immer noch eine Konstruktion. Und die Interventionen in der öffentlichen Raum sind sehr wichtig, um die Aufmerksamkeit auf diese Problematik zu machen.
In einer demokratischen Gesellschaft sollte es eigentlich selbstverständlich sein, dass alle sich beteiligen können an der Gestaltung von öffentlichen Plätzen, an der Gestaltung von öffentlichen Diskussionen auch über Geschichte, dass alle gehört werden und alle eingeladen sind, ihre Meinung zu sagen. Das heißt, eine Geschichtsschreibung, die mehrere Perspektiven mit einbindet, würde natürlich auch ganz realistisch eine sehr diverse, heterogene Gesellschaft widerspiegeln, die die Gesellschaft nun mal sind. Wie kann das Ihrer Meinung nach gelingen? Gibt es da schon Projekte, gibt es da schon Beispiele, wo man sieht, da tut sich etwas?
Ich würde sagen, dass die heutzutage das die Zukunft ist, dass wir diese Denkmale und auch der Rassismus und Sexismus in unserer Gesellschaft weiter kritisieren werden, weiter konfrontieren werden. In Bezug auf den Denkmäler, ich würde sagen, dass die Frage ist, ob die Weisen, die Elitäre, die Gruppe, die da kein Problem mit den Denkmälern hatten, auch sich beteiligen oder nicht beteiligen werden. Ich denke, dass es nicht demokratisch ist, zu sagen, okay, die Denkmale bleiben da und wir sollten es nicht berühren, weil das stört oder das verlässt die Identität von einigen, die sich mit dem Denkmal immer noch identifizieren, weil das ist auch der öffentliche Raum, das ist auch etwas, das wir miteinander konstruieren sollten. Was wir heutzutage haben und bis jetzt haben, ist eine Repräsentation von Macht in der öffentlichen Raum. Wir haben nur eine Identität und die Identität, von der die Macht haben, es da zu prägen. Und die Diskussion und die Intervention gehört dazu, dass wir als Gesellschaft weiterentwickeln und nicht nur die Fakten, die da repräsentiert sind und das Symbol, die da repräsentiert sind, zu akzeptieren. Wir akzeptieren auch nicht die Rassismus und die Sexismus, die immer noch in der Gesellschaft geprägt ist. Und die Intervention in der Symbol ist auch sehr wichtig und diese Ordnung zu ändern. Und ich glaube, dass wie die Leute, wie andere Gruppen sich damit auseinandersetzen werden, ist auch eine Frage der, was für eine Gesellschaft wollen wir?
Wenn Geschichte bisher also meistens von mächtigen, weißen Männern geschrieben wurde, geht es eben nicht nur um Macht, sondern auch um die Deutungshoheit, die jetzt eben aufgebrochen werden soll. Und im ersten Beispiel aus Popayán in Kolumbien haben wir diesen Bürgermeister gehört, der das als Gewaltakt bezeichnet hat, dass da ein Denkmal gestürzt wird und überhaupt nicht empfänglich war für Argumente der anderen Seite. Jetzt haben wir ein Beispiel, in dem eben die anderen zu Wort kommen und erklären und erzählen, warum sie ein Denkmal umwidmen möchten.
Unser Beispiel führt uns in die bolivianische Hauptstadt La Paz. Von großen, mehrstöckigen Wohnkomplexen aus Beton und Glas umringt, befindet sich dort in der Mitte eines vielbefahrenen, mehrspurigen Verkehrsknotenpunkts ein kleiner Park, der im Kontrast zu seiner modernen Umgebung fast schon aus der Zeit gefallen scheint. Inmitten dieser kleinen Anlage mit ihren großen Bäumen, die von akkurat geschnittenen Büschen, kleinen Beeten und Rasenflächen flankiert sind, steht auf einer zentral erhöhten Fläche die Statue der Königin Isabella I. von Kastilien, die von 1474 bis 1504 den spanischen Thron innehatte. Es war ihre Förderung, die es Kolumbus erlaubte, gen Westen zu segeln und so die Grundlage für das spätere spanische Kolonialreich schuf. Aus weißem Marmor, in eine lange Robe gekleidet und die Königskrone auf dem Kopf tragend, blickt sie von ihrer grünen Insel aus, stolz durch die Häuserschluchten der sich vor ihr erstreckenden Andenmetropole. Das Denkmal wurde im Rahmen einer Protestaktion umgestaltet, die auch in einem Video dokumentiert wurde.
In dem Video sieht man indigene Aktivistinnen vom Kollektiv Mujeres Creando, wortwörtlich Frauen, die etwas erschaffen, die in La Paz in Bolivien die Statue von Isabella der Katholischen mit traditioneller Kleidung einkleiden.
Die zahlreichen Aktivistinnen haben sich um die Statue herum versammelt. Einige bemalen das Fundament mit roter Farbe. Andere plakatieren es mit Schildern, auf denen Aufrufe stehen wie »Heute kämpfen, damit wir morgen nicht sterben«.
Die Aktion nennt sich »De Reina a Chola«, von der Königin zur Chola. Chola ist ein abwertender Begriff für Frauen mit schwarzen und indigenen Wurzeln. Die Königin, die Kolumbus beauftragte, den Weg nach Westindien zu finden, steht für genau die Macht, die katholische Religion und die vermeintliche Modernität, die weiße Eliten mit aller Gewalt in Lateinamerika implementierten. Königin Isabella I. ist nicht nur ein Symbol der Unterdrückung aller indigenen Völker, sondern zusätzlich das Symbol für eine weiße, gebildete Frau, die nicht auf dem Feld oder als Handwerkerin arbeiten muss. Darin sehen die Aktivistinnen eine doppelte Abwertung ihrer eigenen Biografien, weshalb sie die Königin nun anziehen wie eine sogenannte Chola.
Statt einer Krone trägt sie nun die regional typische Kopfbedeckung, einen kompakten, halbkugelförmigen Filzhut. Ihr marmorweißer Körper ist in zahlreiche farbenprächtige Stoffüberhänge gehüllt worden. Auf ihrem Rücken ist ein prall gefülltes, bunt gemustertes Tragetuch gespannt.
Wie kann ich das verstehen? Also steht Isabel I. von Spanien, die hier eher als Isabel die Katholische auch bekannt ist, steht sie also dafür, dass sie eine weiße, adelige, herrschende Frau ist. Und die steht natürlich eben für diesen Katholizismus, der auch noch in Lateinamerika aufoktroyiert wurde bei der Eroberung und Unterdrückung Lateinamerikas. Also das heißt, da wurde ja nicht nur Sprachen und Kulturen zerstört oder unterdrückt, sondern die Menschen dort wurden ja auch gezwungen, eine fremde Religion anzunehmen.
Ja, genau. Die Mujeres Creando haben die Statue von Isabel die Erste gewählt. Sie konnten andere Staaten wählen, zum Beispiel auch von Kolumbus. Aber sie haben diese Stadt gewählt, weil sie repräsentiert auch die Verkörperung von Erb, die aus der kolonialen Vergangenheit, die auch aus der heutzutage rassistischen und sexistischen Gesellschaft repräsentiert. In denen weiße Frauen sind immer noch und besonders in der kolonialen Periode gesehen als intelligent, als ausgebildet und als fähig, während die indigene Frauen und die nicht weiße Frauen sind gesehen als nicht fähig und die moderne Wert weiter zu tragen in ihre Familien. So die Intervention will Aufmerksamkeit auf die immer noch Oppression und immer noch Ungleichheit. Und die Statue und diese Intervention ist sehr wichtig, und die Problematik weiter in der Öffentlichkeit zu bringen.
Das ist total interessant, welche Facetten Erinnerungskultur hat. Denn Denkmäler, die im öffentlichen Raum stehen, sind natürlich sehr, sehr präsent. Und fast genauso präsent sind natürlich Museen als Orte der Erinnerung, als Orte, die eine bestimmte Geschichte erzählen. Auch das haben Sie natürlich schon erwähnt. Wir müssen aus der Geschichte auch immer auswählen. Die Geschichte ist unendlich und es ist eine fast oder eine unmenschliche Aufgabe, wirklich objektiv zu sein. Es ist nicht möglich im Endeffekt. Und deshalb wird Geschichte ja auch immer aus den eigenen Interessen und den eigenen Blickwinkeln heraus geschrieben bisher. Wie meinen Sie, können Museen und Stadtgesellschaften, wie kann man diesen Prozess jetzt weiterverfolgen und wirklich anstoßen, dass hier Geschichte geschrieben wird, die die Perspektive aller mit einbezieht?
Ich denke, dass Museen wie andere kulturelle Akteure sind wichtig in diese Diskussion. Und sie werden auch weiter als Akteure die Diskussion auch die Platz für diese Diskussion auch anbieten. Die Rolle eines Museums entwickelt sich auch mit der Zeit. Sie sind nicht mehr Ort und als sogenannte in eine sehr eurozentristische Art von Beobachtung an die andere zu schauen und wie zum Beispiel die ethnografische Museum aus dem Beginn der 20 Jahre, die noch immer noch da sind. Sie sind weiter und weiter konfrontiert und kritisiert. Ich glaube, dass sie werden sich auch in Zukunft verändern und Ort zu und die Diskussion weiter durchzuführen. Sie sollen natürlich offen dafür sein. Sie sollen sich auch als ein Aktor in diesem Dialog verstehen, glaube ich.
Ein Satz kehrt momentan immer mal wieder, dass man sagt, ja, Museen sollten Geschichte verlernen. Also ein Wortspiel, das eben darauf hinaus will, Museen sollten versuchen, eben Geschichte nicht nur wie bisher zu erzählen, sondern eben auch die Stimmen derer einzubinden, die bisher in einer eurozentristischen Geschichtsschreibung keine oder kaum Stimmen gehabt haben. Ist natürlich dabei auch ganz, ganz wichtig, das haben wir jetzt heute auch schon angesprochen, dass das nicht darum geht, historische Fakten zu streichen oder Geschichte umzuschreiben in diesem Sinne. Und natürlich tragen wir heute auch keine Schuld daran, was vor 500 Jahren oder vor 400 Jahren passiert ist. Aber aktuelle Probleme und aktuelle Herausforderungen in den Gesellschaften haben eben ihre Ursprünge in der Geschichte. Und es ist die Frage, wie wir heute damit umgehen, um eben wirklich auch eine Demokratisierung der Geschichte zu erreichen.
Ich glaube, mit auch ganz vielen anderen Autoren, dass zum Beispiel die Denkmale und was sie repräsentieren, nicht etwas in der Vergangenheit ist. Sie stehen da in der öffentlichen Raum immer noch heutzutage, weil sie immer noch etwas repräsentieren, die mit denen die Gesellschaft damit einverstanden sind. Es geht nicht um eine Gewalt, die nur vor 100 Jahren passiert ist, sondern die auch die kulturelle Erbe und auch die die Erfolge, die immer noch präsent sind. So in diesem Sinne stehen sie nicht nur in der Vergangenheit, sie stehen immer noch in der Gegenwart. Nicht nur, weil sie verkörpert und materialisiert und immortalisiert in der öffentlichen Raum sind, sondern weil die Symbole, die sie konstruiert haben, immer noch da sind. Ich würde nicht sagen, dass wir keine Schuld tragen. Ich glaube nicht daran, dass es um Schuld geht, sondern dass wir auch uns verstehen, dass wir alle durch Privilegien oder durch, auch wenn wir es nicht wollen, durch eine verschiedene Art von Differenzierung positioniert sind. Und wir sollten uns auch selbst damit konfrontieren und uns fragen, ob wir immer noch mit dieser Art von Differenzierung einverstanden sind.
Vielen, vielen Dank, Frau Carbone, für Ihre Einblicke in die verschiedenen Prägungen von Eurozentrismus in Lateinamerika, eben auf die Geschichtsschreibung, aber auch auf die heutigen Gesellschaften und warum es so wichtig ist, sich damit zu beschäftigen, warum es so wichtig ist, dass wir alle mit der Art und Weise, wie Geschichte bisher geschrieben wurde, ja auch sensibler umgehen. Versuchen. Das waren sehr, sehr interessante Aspekte auf jeden Fall, die, glaube ich, in Deutschland gar nicht so bekannt sind. Also vielen Dank dafür, dass Sie sich die Zeit genommen haben.
Vielen Dank für die Gelegenheit, über dieses Thema zu reden.
In unserer nächsten Sendung möchten wir erzählen, was postkolonial bedeutet und warum es auch in Augsburg Forderungen gibt, unsere Geschichte zu dekolonisieren. Hierzu werden wir zusammen mit dem Lehrstuhl Europäische Ethnologie der Universität Augsburg verschiedene Stimmen zum Thema zu Wort kommen lassen. Sie hörten den zweiten Teil der Podcast-Reihe Jede Geschichte hat zwei Seiten, mindestens, aus dem Fugger und Welser Erlebnismuseum. Zu Gast war Frau Dr. Beatriz Junquera Lache Carbone, die in ihrer Doktorarbeit 2021 mit dem Titel From the Nation Building Debate to the Bolsa Familia Program, Whiteness, Gender and Poverty in Brazil, den Fokus auf die Kontinuitäten von Rassismus und Eurozentrismus und deren Auswirkungen auf lokale Ungleichheiten in Brasilien gerichtet hat. Die Podcast-Reihe Jede Geschichte hat zwei Seiten, mindestens, ist aus Mitteln des Bundes ermöglicht worden.
Wir danken der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien und der Förderung Neustart Kulturprogramm. Die Moderation dieser Folge führte Katharina Dehne. Wiebke Schreier hatte die Projektleitung. Produziert wurde der Podcast von Johannes Christopher.